Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. It is a wild job.
Wir sitzen hier in einem total gemütlichen Weinkeller. Das heißt Alte Kunst und wir sind hier in Solingenburg, in Unterburg. Und hier treffen wir unseren ersten Gesprächspartner, den ich persönlich, jetzt muss ich direkt mal rüberfragen, wie lang kennen wir uns jetzt?
Daniel, das weiß ich nicht. Also aber in Zahlen bin ich ganz schlecht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch so 5-6 Jahre kennen.
Ja, okay. Wir haben uns kennengelernt bei einem Fotoshooting in der Cobra irgendwie. Den genauen Zusammenhang kriege ich auch nicht mehr hin. Und sind uns dann so ein paar Mal über die Füße gelaufen. Mhm. Und in all den Jahren, ist daraus ja fast schon, heute habe ich im Telefonat gesagt, nahezu eine Freundschaft geworden. Und da hast du dich ein bisschen beschwert. Und ich sag dann mal, es ist eine Freundschaft daraus geworden. Und ich freue mich total, dass du heute der erste Gesprächspartner von Wild Job bist. Von Menschen, die ich vorstelle, die einen etwas ungewöhnlichen Job haben. Denn du bist ja kein kaufmännischer Sachbearbeiter oder nicht, dass ich das jetzt hier kleinreden will. Aber das ist ja doch schon etwas Konventionelles. Du bist der einzig verbliebene Fotograf des Solinger Tageblatts, also der festangestellt ist.
Ja, ich bin der einzig verbliebene festangestellte Fotograf, Fotoredakteur überhaupt bei einer Solinger Tageszeitung.
Okay, ist das tatsächlich so? Auch die Morgenpost?
Ja, die Morgenpost arbeitet mit freien Mitarbeitern und mein Laden hat aber schon vor vielen Jahren drauf gesetzt, mit festangestellten Fotografen zu arbeiten.
Hm. Dein letzter Kollege ist ja kürzlich verrentet worden.
Mein Kollege, der Uli Preuß, ist verrentet worden, genau, letztes Jahr im Mai. Und seitdem bin ich alleine da. Wir haben vorher gute 27 Jahre zusammengearbeitet. Und das war im Großen und Ganzen auch eine recht gute Zeit. Wir haben uns immer aufeinander verlassen können, haben den anderen nie im Stich gelassen. Und das war schon ganz cool.
Ja, und jetzt hast du vorhin noch bis zu deiner Rente da zu bleiben.
Naja, wir hoffen mal, dass sich das Zeitungsgeschäft weiterhin aufrechterhält und wir weiterhin eine gute Zeitung machen können und die Leser das auch von uns wünschen und wollen, sodass ich also gerne selbstverständlich noch bis zu meiner eigenen Verrentung da arbeiten möchte. Also ich möchte nichts anderes machen. Ich fühle mich wohl hier in der Stadt, ich fühle mich wohl mit dem Job, weil es ist immer ein positives Ereignis, wenn ich irgendwo hinkomme. Nicht, weil ich irgendwo hinkomme, sondern weil die Leute sich einfach freuen, dass jemand von der Zeitung kommt. Mhm. Also wir sind ja kein Krawallblatt, sondern sind eine anständige Lokalzeitung, die über das Geschehen in der Stadt berichtet. Und deswegen freuen sich die Leute, wenn ich komme. Das ist eigentlich immer ein positives Ereignis.
Ja, das ist, aber hat sich das, also kommen wir gleich zu. Also irgendwie jetzt vielleicht mal so ein paar harte Fakten für die Menschen, die dich vielleicht immer so ein bisschen, so ging es mir ja damals. Ich habe dich dann auf Mühlenplatz beispielsweise, habe ich dich mal mit Kamera rumflitzen sehen und dann fragt man sich natürlich, also nicht direkt, wie alt ist er denn, aber vielleicht kannst du mal irgendwie sagen, du bist jetzt wie jung, immer noch 50 oder bist du schon?
Nee, ich bin schon 51. Bist schon 51. Also ja, letztes Jahr bin ich 50 geworden, ich bin jetzt 51.
Okay, ja. Aber du bist gebürtiger Solinger?
Nee, ich bin in Hahn geboren, weil damals ging man zum Gebären nach Hahn, denn da durften, obwohl es ein katholisches Haus war, die Väter bei der Geburt mit dabei sein. Und das war damals noch ein Novum. Das gab es ganz wenig in Deutschland und deswegen haben meine Eltern den Weg gewählt, in Hahn zu entbinden und dann aber wieder zurück nach Solingen zu gehen, nachdem die Woche vorbei war.
Okay, das ist so, wie ich bin in Hilden zur Welt gekommen, in der Dr. Biermann Klinik.
Ja, das sieht man.
Dass ich mal. Warum?
Warum sie? Biermann, keine Ahnung.
Biermann, okay, alles klar. Nee, also das ist tatsächlich für Düsseldorf, ich bin ja nun gebürtiger Düsseldorfer, war das so, war das Hilden, dann ist das wahrscheinlich dann hier Hahn gewesen.
Ja, ich glaube, das haben damals viele Leute gemacht. Ansonsten habe ich keinen Bezug zu Hahn.
Okay. immer noch, obwohl es eine schöne Stadt ist. Naja, lassen wir das. Das ist ja auch was anderes. Gut, also wir haben heute vor, das nicht jetzt hier künstlich in die Länge zu ziehen. Wir wollen einfach so ein bisschen was fragen. Wichtig ist, dass das hier kein, dass das Entertainment wird und nichts Politisches. Also ich werde dich heute hier nichts in welche Partei wählst du. Danach werde ich nicht fragen, weil die Leute einfach unterhalten werden wollen und vielleicht ein bisschen was über dich erfahren, was sie noch nicht so wissen. Und deswegen wollen wir mit dem ersten Block mal starten.
Gerne.
Ja, wobei, ich schieße noch mal ganz vor kurz vorab, weil das wirklich, wenn Sie das jetzt sehen könnten, wenn ihr das sehen könntet, wie wir hier sitzen, das ist schon, das hat schon was Gemütliches hier. Ne? Wie oft bist du hier?
Ja, ich bin gar nicht so oft hier, aber der Heiko Kahlenberg, dem dieser Weinkeller, dieses Café hier unten in Unterburg gehört, ist ein guter Freund. Wir haben uns beim Segeln kennengelernt, haben zusammen den Segelschein gemacht vor ein paar Jahren. Und seitdem mögen wir uns eigentlich und immer wenn ich in Unterburg bin, beruflich oder wie auch immer, komme ich hier mal eben rein und gucke, ob er da ist. Und
der Wein und noch da
eventuell
ist.
Trinken wir auch mal ein Glas Wein zusammen und ich fahre dann mit dem Fahrrad weiter oder wie auch immer. Also ja. Es ist aus den normalen Begegnungen, die wir so haben, ist auch eine gute Freundschaft geworden und wir laden uns schon mal gegenseitig zum Essen ein und verbringen gerne Zeit miteinander.
Das ist schön. Also jeder, der gerne Wein trinkt und in einer gemütlichen Atmosphäre tut, sollte sich das hier angucken. Es gibt, glaube ich, auch eine Außengastronomie, ne?
Ja, aber die wird nicht so konsequent betrieben. Das heißt, es gibt hier, Events, die hier veranstaltet werden. Es gibt Weinproben. Du kannst das hier mieten für Feste, beziehungsweise dann wird natürlich ein Catering betrieben und dann werden deine Gäste hier anständig versorgt. Aber es gibt jetzt im Moment, glaube ich, keine festen Öffnungszeiten, da das ja just auch ein bisschen schwierig ist durch die Corona-Nummer. Und da muss man sich vielleicht auch wieder ein bisschen finden.
Das auch mal als guter Hinweis. Vielen lieben Dank. Wir sitzen natürlich hier mit Abstand hier und halten das natürlich logischerweise alles ein. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Punkt und das Ding heißt, haben Sie gut hergefunden? Hast du gut hierher gefunden?
Was ich schenke dir erst noch was ein.
Ja, bitte.
Damit aber du auch weißt, zurückfindest.
Ich bin mit dem Auto da, das weißt du.
Ich bin mit dem Fahrrad da.
Das ist schön. Ich parke übrigens Hasenkleverstraße hinten. Das ist ja auch immer noch, der Parkplatz hat sich auch definitiv überhaupt nicht verändert. Ich glaube, seitdem ich Kind war und mit der Gondel hier hochgefahren bin, ist der immer noch ziemlich Asche, lieblos und so weiter. Aber egal.
Genau.
So. Also, wir fangen dann mal an mit, hast du gut hierher gefunden? Und das ist eigentlich nichts anderes als ganz blöd gefragt. So wie wird man eigentlich Fotograf? Wie kommt man dazu, das damit seinen Lebensunterhalt zu verbringen?
Haben Sie gut hergefunden?
Und da wir aber nicht nur über den Job reden wollen, sondern auch über die Menschen wollen ja, hoffe ich, auch Privates über dich kennenlernen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das damals war vor 51 Jahren in Hahn. Wenn du dich noch dran erinnern kannst, wenn der Wein deinen Geist nicht umnebelt hat.
So lange sind wir ja noch nicht hier und die Flasche ist noch halb voll und nicht halb leer.
Okay.
Und an die Zeit in Hahn kann ich mich natürlich nicht erinnern, die war ja auch nur ganz kurz. Ich bin dann relativ schnell mit meinen Eltern von Solingen aus nach Witzhelden gezogen. Meine Eltern hatten in Solingen ein Juweliergeschäft auf der unteren Hauptstraße und wir hatten dann irgendwann das Glück, dass wir ein tolles Grundstück in Witzhelden gefunden haben und ich bin also auf dem Dorf groß geworden. Ich hatte eine tolle, behütete Kindheit. Bin in Leichlingen, in Witzhelden zur Grundschule gegangen, dann später in Leichlingen zur weiterführenden Schule. Und eigentlich war das total toll. Ich war als Kind nur im Wald und habe gespielt und bin abends im Dunkeln wieder nach Hause gekommen, total dreckig und nass und was weiß ich was. Und irgendwann wurde ich dann dazu verdonnert, ab meinem 12. Lebensjahr den großen Rasen zu mähen, den wir hatten. Wir hatten also 2000 Quadratmeter Grundstück mit ganz viel Rasen. Und
toll.
Das war dann immer viel Arbeit für mich. Und meine Eltern haben sich hauptsächlich ums Geschäft gekümmert. Bis dann mein Vater und meine Mutter irgendwann mit dem Reisen anfingen. Und das ging los, Kenia, Tansania. Danach sind wir nach Sri Lanka geflogen das erste Mal. Damals war das noch alles ganz wild. Das war irgendwie 1979, der erste Flug nach Sri Lanka. Mein Onkel war in Afrika Vermessungsingenieur und deswegen haben meine Eltern diesen Reiz für sich entdeckt, zu reisen.
Mhm. Und wir sind damals. Und wer hat da den Laden dann geführt?
Naja, das waren ja nur normale Urlaubsreisen von drei Wochen. Und okay. Da meine Großmutter, okay, die hat hinter der Theke gestanden mit Angestellten, okay, Mitarbeitern. Und deswegen waren wir dann auch nur drei Wochen unterwegs. Also wie gesagt, erst Tansania, meinen Onkel besucht und das war ganz toll. Danach dann das nächste Jahr war dann Sri Lanka. Meine Eltern sind einfach mit dem Finger über die Landkarte gegangen und haben gesagt, da wollen wir gerne mal hin. Und dann haben wir den Flug, nur einen Flug gebucht mit Aeroflot, mit 8 Stunden Aufenthalt in Moskau. 8 Stunden Aufenthalt in Moskau. Und in Moskau hat meine Mutter in dieser langen Wartezeit, wo mein Vater mit mir durch das Flughafengelände ging, hat meine Mutter einen Mann kennengelernt. Hört sich jetzt komisch an. Nein, die hat einfach mit einem Menschen geredet, wo sie das Gefühl hatte, ach, der könnte auch aus Sri Lanka kommen, weil der da auch eben wartete auf den Anschlussflug nach Colombo. Und hat dann mehrere Stunden mit dem gequatscht und dann ging es irgendwann in den Weiterflug nach Colombo von Moskau aus und der hat uns dann seine Adresse gegeben, hat uns ein paar Tipps gegeben, welches erste Hotel wir irgendwie anpeilen könnten, weil wir wussten ja nicht, wo wir da unterkommen. Wir haben einfach nur den Flug gebucht. Das war damals alles noch ein bisschen abenteuerlich. Und naja, auf jeden Fall sind wir dann in Colombo aus dem Flieger ausgestiegen und der Mann eben auch, den wir kennengelernt hatten. Und plötzlich ein Riesenschwarm von Menschen, die diesen Mann umzingelten und von dem Unterschriften haben wollten und was weiß ich. Und wir haben dann den Taxifahrer gefragt, der uns dann in die Stadt reinfahren sollte. Hast du das gerade gesehen? Kennst du den irgendwie? Sagt er, ja klar, das ist doch Vijay Kumaratunga, der Schwiegersohn der Premierministerin und unser Lieblingsschauspieler hier im Land. Ja. Und das war natürlich, das war super und er hatte uns dann auch eingeladen, am Ende der Reise ihn doch zu besuchen. Und wir haben dann eine wunderbare Zeit in Sri Lanka gehabt, hatten einen ganz tollen Fahrer, der uns das ganze Land gezeigt hat. Und am letzten Abend sind wir dann nach Colombo 7 gefahren. Das ist da die Gegend, wo die ganzen wichtigen Leute wohnen. Und er wohnte eben mit seiner Frau auch da und nebenan direkt Frau Bandara Naike, die Premierministerin des Landes. Und ja, und er hat uns dann wieder eingeladen, doch das nächste Jahr wiederzukommen. Und mit ihm Zeit zu verbringen. Und wir haben dann noch als Giveaway einen Papierumschlag bekommen mit Obst drin, mit tollen Früchten von da unten. Und das war ein Umschlag, der war vorher benutzt. Der war gerichtet von Indira Gandhi an Bandara Naike. Also echt cool.
Wirklich?
Ja. Also ein Umschlag, den die halt eben rumliegen hatten, wo sie das Obst reingepackt haben. Und das war schon echt eine tolle Verbindung, die dann da in zustande gekommen ist. Und wir haben dann im nächsten Jahr sind wir wieder in das Land geflogen. Und er hat uns, Vijay Kumaratunga hieß er, hat uns alles gezeigt, was es so zu sehen gab. Und meine Eltern wollten sich am Ende der Reise bedanken. Und da sagt er, ja, ihr könnt euch gern bedanken, aber mir könnt ihr nichts Gutes tun. Ich habe eine Idee. Und dann fuhr der mit meinen Eltern in ein Kinderheim, wo es wirklich ganz schlimm aussah und hat meinen Eltern gezeigt, wie es den Menschen da unten gehen kann, denen es nicht so gut geht. Eben Waisen, Kinder, die abgegeben worden sind von ihren Eltern. Also da, wenn ihr was tun wollt, dann tut ihr was. Sammelt zu Hause Geld, macht irgendwas, aber hier könnt ihr was tun. Meine Eltern sind dann tief beeindruckt wieder nach Hause gefahren. Ich habe, glaube ich, meinen Vater das erste Mal weinen gesehen an diesem Tag. Und ab diesem Tag war da zu Hause unsere Garage nur noch voll mit gesammelten Klamotten, Kleidern, Brillen, was weiß ich, was die alles so gesammelt haben, um das dann in Container zu packen und dann im Folgejahr wieder rüber zu schiffen. Wir flogen dann plötzlich auch zweimal im Jahr nach Sri Lanka und die Kontakte wurden intensiver und meine Eltern gründeten einen Verein, die Zeil- und Direkthilfe. Und ich fuhr natürlich immer die ganze Zeit mit. Meine Eltern haben dann irgendwann überlegt, wir können hier den Leuten nicht mehr Luxusgüter verkaufen und da unten Sozialarbeit betreiben, das ist nicht mehr authentisch. Wir müssen unseren Laden verpachten und wir wollen das nicht mehr machen. Und dann haben die den Laden verpachtet in der Hauptstraße und einen Laden, den sie in Leichlingen hatten, den haben sie auch verpachtet und haben dann ab dem Zeitpunkt sich um ihre Zeil- und Direkthilfe gekümmert. Gemeinsam mit viel Energie und viel Kraft und guten Freunden, die ihnen dabei geholfen haben. Und ja, so gingen die Jahre dahin. Wir waren jedes Jahr mehrfach auf dieser wunderbaren Insel im Indischen Ozean, an der Spitze unten, an der Südspitze von Indien. Und ja, ich habe viel erlebt in Kinderheimen. Ich habe meine ersten Nächte dann als Kind auch in Kinderheimen da geschlafen, Läuse mit nach Hause gebracht, was man so aus dem Kinderheim mitbringt. Und wir haben da auch viel Manpower geleistet, also Zahnarztpraxen aufgebaut, die hier nicht mehr Verwendung gefunden haben, und die wurden dann hier aufgefrischt mit einem tollen Techniker, der uns geholfen hat, der dann seinen Urlaub gespendet hat da unten und die Sachen mit aufgebaut hat. Wir haben haben Zahnärzte zum Beispiel mit runtergenommen, die ihren Urlaub da unten spendiert haben, um da unten Zähne zu ziehen in Kinderheimen oder Füllungen zu machen. Allerdings muss man sagen, dass wir dann leider in eine Zeit reinkamen, wo der Bürgerkrieg in Sri Lanka losging. Wir kamen gerade in dem Jahr an, als das Ganze passierte, im Grunde auch an dem Tag, als ein Vorort von Colombo brannte, kamen wir mit den Zahnärzten da an, die eigentlich da ihren Urlaub verbringen wollten. Und das war dann alles andere als lustig. Es gab dann jeden Tag Ausgangssperre, die halbe Stadt brannte. Und auf jeden Fall habe ich durch diese ganzen Erlebnisse, die ich da unten hatte, habe ich in mir schon verspürt, dass ich gerne was Soziales machen möchte. Und habe dann, als ich alt genug war, ich habe also einen Realschulabschluss gemacht, habe danach mit 16 ein Jahr lang in einem Altenheim gearbeitet, weil ich mit 17 die Krankenpflege anfangen konnte, die Krankenpflegeausbildung, und musste ein Jahr überbrücken nach dem Schulschluss. Und da war ich im Pilgerheim Weltersbach und habe da in so einer Schwerstpflegestation habe ich als 16-Jähriger dann das erste Mal Menschen gepflegt und morgens um 5.30 Uhr Brötchen für die Station geholt.
Da gibt es doch Aufnahmen auf Facebook, ne? Oder? Sind die das?
Ja, wo man
dich noch mit Haaren sieht.
Ja,
wer ihn nicht kennt, der Christian ist ja leider nicht mehr im Besitz seiner vollen Haarpracht, aber da gibt es ja tatsächlich noch diese Aufnahmen. Sind die aus dieser Zeit auf Facebook?
Ja, die sind also nicht aus der Altenpflegezeit, sondern aus der Krankenpflegezeit, die danach kam. Okay. Ich habe dann in der Lukas-Klinik eine Krankenpflegeausbildung angefangen und habe die leider nicht beendet. Das finde ich schade im Nachhinein. Ich hätte sie lieber beenden sollen, einfach nur, um das Ding fertig zu machen. Aber damals war mir nicht danach, weil ich viele Sachen im Krankenhaus entdeckt habe, die mir nicht gefallen haben in diesem System, in diesem Gesundheitssystem, was damals ja eigentlich noch völlig in Ordnung war.
Ich wollte gerade sagen, damals schon?
Ja.
Damals schon.
Also damals habe ich schon Sachen gefunden, die ich nicht mittragen wollte. Und aber im Vergleich zu dem, was heute passiert in Krankenhäusern, ist das natürlich Kindergarten gewesen. Und wie gesagt, ich hätte die einfach nur, um das Ganze zu vervollständigen, besser mit zu Ende gemacht. Aber ich war damals ein bisschen locker drauf und habe gesagt, ach, machst halt was anderes.
Wie viel fehlte denn?
Fehlte noch ein Jahr. Zwei Jahre hatte ich, und es war auch eine gute Zeit. Ich habe tolle Kollegen kennengelernt, Leute, die ich heute noch kenne, mit denen ich noch Zeit verbringe. Und das hat mich auch sehr geprägt. Und danach habe ich dann, im Anschluss musste ich noch meinen Zivildienst machen. Und den habe ich in einer anthroposophischen Einrichtung für Autisten gemacht in Wuppertal. Pflege- und Lebensgemeinschaft hieß das Ding. Und da hatten wir so vier Hardcore-Autisten, die also wirklich hart drauf waren. Die kriegten aufgrund der anthroposophischen Ausrichtung keine Medikamente, damit die ein bisschen ruhiger wurden, sondern konnten auch ihre ganzen Emotionen ausleben, und damit musste man erstmal umgehen können. Und nach meiner Zivildienstzeit, die sich reduziert hat, waren früher erstmal 24 Monate und dann hat sich das plötzlich auf 18 Monate reduziert. Und danach hatte ich dann eigentlich erstmal genug mit Sozialem. Also ich habe gemerkt, dass mich das echt an meine Grenzen gebracht hat, an die Grenzen meiner persönlichen Belastbarkeit. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt machst du die andere Sache, die dir gefällt, das Kreative. Das war immer so meine Alternative, entweder was Soziales oder was Kreatives. Und meine Eltern hatten mir schon frühzeitig eine Spiegelreflexkamera geschenkt, mit der ich als Kind schon immer rumhantiert habe. Und ich hatte auch zu der Krankenpflegezeit immer schon so ein kleines Schwarz-Weiß-Labor in unserem Heizungskeller.
Ah, okay.
Und habe dann, nachdem ich bergische Kühe fotografiert habe, die auch selber die Filme entwickelt.
Aber ich habe ja darauf gewartet, eben, dass du schon dann in Sri Lanka fotografiert hast
eigentlich. Da war irgendwie so die Videowelle, gerade kam das Videofilmen auf und wir hatten irgendwie, wir hatten in Witzhelden früher noch einen Traktor, so einen alten Fendt Dieselross hieß das Ding von 1932 oder so. Den haben wir verkauft und eingetauscht gegen eine Videokamera.
Ach, ehrlich?
Ja.
Ach Quatsch.
Doch, das war also, dieser Traktor lag uns zwar am Herzen, aber irgendwie wollten wir mit, mein Vater und ich, mit dem Videofilmen anfangen. Da hatte man noch so einen Rekorder umhängen.
Ja, genau.
Und die Kamera hing an so einem Kabel. Und,
die waren richtig teuer, ne?
Ja, ich glaube, das war damals so, weiß ich nicht, um die 4.000, 5.000 Mark, die das gekostet hat. Und das haben wir auch für den Traktor bekommen. Und,
Wahnsinn.
Ja. Und deswegen war also zuerst haben wir eigentlich eher gefilmt als fotografiert und das Fotografieren kam für mich ein bisschen später. Aber ich habe dann gemerkt, dass das Fotografieren mir liegt und da die Zeit damals, wie gesagt, das war alles easy und alles locker und ich hatte keine Sorgen und mir ging es ja auch von zu Hause her gut, deswegen musste ich mir jetzt irgendwie keine großen Sorgen machen. Nicht, weil meine Eltern mich gepampert haben, sondern weil ich das Gefühl habe, alles geht immer gut. Also ich kriege das schon hin. Und dann habe ich bei einem Fotografen in Köln, der so für Kapital, Impulse und DM, also für Wirtschaftsmagazine, arbeitete, habe ich, bei dem bin ich Assistent geworden. Ich hatte einen Bekannten, der war bei ihm vorher Assistent, der ist dann nach New York gegangen, um da selber als Fotograf zu arbeiten. Und diese Stelle war vakant und die brauchten einen, der es für wenig Geld macht. Und ich habe damals irgendwie 800 Mark im Monat bekommen. Der Fotograf hatte schon einen recht guten Tagessatz und für diese 800 Mark war ich dann aber auch permanent zu haben. Also egal wie viele Stunden am Tag oder am Wochenende oder was weiß ich. Aber das war okay, weil ich habe bei dem eine ganze Menge gelernt. Der hat noch mit Großformatkameras gearbeitet, mit Mittelformatkameras, alles auf Film natürlich. Man musste zwischendurch immer ins Studio fahren, die Filme zum Klippen zu bringen. Das heißt, ein Teil des Films wurde entwickelt und dann wurde geguckt, ist die Belichtung in Ordnung? Und dann sagte man, nee, eine Blende mehr, eine Blende weniger und hat dann den Rest des Filmes entwickelt.
Das war damals schon etwas, um es höflich zu formulieren, komplexer als heute. Heute kannst du ja mit so einem Smartphone kannst du ja schon vernünftige Bilder machen.
Das war viel komplexer. Ja, ja. Also du musstest dich auch im Grunde, wenn du jetzt irgendwo eine Location hattest, wo das Licht so und so war, musstest du durch Filter im Grunde versuchen, auf ein neutrales Licht zu kommen. Und das war schon extrem aufwendig. Da fuhr ich zum Beispiel, da war ein Hersteller von Kaffeefiltern und Kaffeemaschinen, fing mit M an. Der wollte von uns irgendwie die Produktion fotografiert haben. Und da bin ich mit dem Zug dahin gefahren und habe erstmal nur Filter und Filme kombiniert und getestet, welcher Filter mit welchem Film bei diesem Fabriklicht am besten wirkte. Damit dann hinterher mein Chef, der Fotograf, auch mit den richtigen Varianten an Filtern da aufschlug.
Du hast nur die Vorarbeit gemacht?
Ja, ich habe nur die Vorarbeit
gemacht. Der große Meister kam dann und hat dann...
Ja, klar. Dann dafür war ich Assistent. Ich habe dann Lampen aufgebaut und Filmkassetten angereicht, geladen und so weiter. Das war eben mein Job. Aber ich habe da ganz viel gelernt.
Ja, das glaube ich.
Das war ja keine Ausbildung. Das war einfach nur eine Assistenzzeit. Das habe ich irgendwie knappe 2 Jahre gemacht. Und nebenher, ich habe mich relativ früh gebunden, bin relativ früh Vater geworden, so mit 22 und habe dann gemerkt, oh, die 800 Mark reichen nicht. Ich muss irgendwie ein bisschen nebenher verdienen. Und damals gab es eine Bildagentur, die arbeitete für Solinger Tageblatt und da ich ja trotzdem ich in Köln arbeitete, in Solingen lebte, habe ich dann mich beim Tageblatt beworben und die sagten aber, ja, wir haben keine eigenen Fotografen, wir haben eine Agentur, die für uns arbeitet und dann habe ich da vorgesprochen und die sagten, ja, du kannst ja am Wochenende was für uns machen. Und dann habe ich dann eben mein monatliches Budget aufgestockt, indem ich am Wochenende fürs Tageblatt, wie auch jetzt, fotografiert habe. Die ersten Ergebnisse waren nicht so toll, weil ich gewohnt war, Studio-Fotos zu machen. Und wenn du dann aber in einem dunklen Raum irgendwo Bilder machen sollst, die einigermaßen gut werden, dann war ich überhaupt nicht gewohnt. Und ich glaube, dass auch die ersten Resultate gar nicht zu verwenden waren. Ich habe dann die Filme, die ich belichtet habe, damals halt eben Schwarz-Weiß-Filme, habe ich dann abends, nachdem ich bei dem Termin war, bei meinem Kollegen Uli Preuß damals in den Briefkasten geworfen.
Ja.
Und der hat die dann für mich mitentwickelt. Und hat dann gesagt, war was oder war nix? Und Ich kriegte aber eine zweite Chance.
War es denn meistens was oder war es meistens nichts?
Am Anfang war es schwer. Am Anfang war es schwer und ich glaube, die ersten zwei Termine waren nichts.
Okay.
Und dann habe ich aber schnell begriffen, worauf es ankommt.
Ja.
Und habe dann im Grunde relativ schnell dazu gefunden, da auch gute Resultate zu erzielen. Mhm. Ich bekam dann auch von meinem Vater, der mich immer unterstützt hat, damals die geilste Kamera geschenkt, die es irgendwie so für mich gab. Das war eine Nikon F4, das war also eine analoge Kamera damals und das war ein Traum für jeden Fotografen. Davor gab es die F3, die war schon toll und die F4 war schon echt eine super Kamera. So was Tolles habe ich nie wieder gehabt. Und wie gesagt, mein Vater unterstützte mich dann auch und meine Träume und meine Wünsche und meine Ideen und schenkte mir diese Kamera, die ich dann auch abends auf meinen Nachttisch gestellt habe. Und ich war immer jemand, der Gebrauchsanweisungen gelesen hat, wo mein Kollege Uli Preuß sich immer darüber kaputt gelacht hat, weil der überhaupt nie Gebrauchsanweisungen gelesen hat, aber dann bei mir nachgefragt, wenn er was nicht verstanden hat.
Das sind die Besten.
Genau.
Aber ich glaube,
man muss auch delegieren können.
Aber ich glaube, das ist jetzt für mich auch total spannend, weil ich kenne dich ja und einen Teil deiner, ich kenne eigentlich alle Familienmitglieder, auch den Aaron, der heute übrigens auch hier irgendwo jetzt rumschwirrt. Und das machst du ja fast genauso. Also wenn ich das so höre, du unterstützt den Aaron ja auch. Über den reden wir ja jetzt nicht, aber das weiß ich ja jetzt auch in seinen Träumen und seinen Visionen. Unterstützt du den ja auch bedingungslos, ne?
Ja, das ist mir auch wichtig. Also ich habe das von meinen Eltern auch erfahren. Meine Eltern waren nie kritisch mir gegenüber, obwohl sie das vielleicht auch mal hätten sein können. Mhm. Also ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern mich mal ein bisschen mehr getreten hätten und gesagt hätten, hey Junge, mach dein Abitur, mach deine Ausbildung zu Ende, irgendwie sowas. Das haben die nie gemacht. Deswegen habe ich von vornherein meine eigenen Wege gehen können. Mhm. Aber irgendwie, entweder war denen das egal, was ich nicht wirklich glaube, oder sie haben mir einfach vertraut und haben gedacht, da wird schon was draus. Mhm. Und jetzt bin ich ja im letzten Lebensdrittel angelangt, wie ich doch realisieren muss. Und bisher komme ich ganz gut zurecht in meinem Leben. Ich hoffe, das geht auch weiter noch so. Aber ich bin echt zufrieden und dankbar und glücklich, dass mein Weg bisher so gelaufen ist und ich durch viele Einflüsse, die ich von außen hatte, durch die Erlebnisse auf den Reisen, durch die Erlebnisse in Sri Lanka und durch die Sachen, die ich dann auch beim Tageblatt gelernt habe, ich habe viel mit Menschen zu tun, den ganzen Tag habe ich mit Menschen zu tun. Und das
schwierig, ne?
Nee, gar nicht. Das inspiriert mich total. Ich versuche immer offen und freundlich zu den Leuten zu gehen.
Ja, das stimmt.
Und mit den Menschen so umzukommen. Und deswegen habe ich auch eigentlich kein Problem mit meinem Gegenüber. Ich lerne natürlich schon mal Menschen kennen, die mir nicht sympathisch sind, aber das muss ich denen ja nicht unbedingt zeigen. Das gehört nicht zu meinem Beruf, denen das zu zeigen.
Stimmt.
Und so komme ich dann auch mit Menschen zurecht, die vielleicht schwieriger sind.
Die soll es geben.
Ja.
Das geht mir ja manchmal auch so.
Genau.
Aber in der Regel kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin.
Naja, mittlerweile bin ich dann jetzt, im 27. Jahr beim Verlag. Ich habe letztes Jahr, ein Jahr verspätet, wurden wir dann, der Uli und ich, sind wir dann ausgezeichnet worden, gefragt, ob wir eine Urkunde von der IHK haben wollen. Wollten wir aber, glaube ich, beide nicht haben. uns hat der warme Händedruck gereicht und das leckere Essen, was wir mit unserem Verleger hatten. Und ich bin wirklich dankbar, so lange in einem Familienunternehmen zu arbeiten, was anständig mit seinen Leuten umgeht und was ein gutes Produkt auf den Markt bringt. Und wo ich immer das Gefühl habe, selber auch gut aufgehoben zu sein.
Wie hast du das, die Corona-Zeit liegt ja nicht hinter uns. Eigentlich sind wir ja noch so ein bisschen drin. So, wie hast du das wahrgenommen? Das war ja für euch, beziehungsweise dich, wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig, da überhaupt noch irgendwelche Motive zu finden. Du als Fotograf, wie hast du das, wie hast du das wahrgenommen?
Also mein Arbeitstag hat sich natürlich komplett verändert. Vorher habe ich eigentlich immer Tage, die ich nie berechnen kann. Hm. Ich fange morgens um 8 oder 9 oder 9:30 an, das variiert. Und kann abends enden um 6, 7, 8, 9, 10, je nachdem, was von mir verlangt wird und wo ich...
Das war mein Weinglas.
Habe ich gehört. das variiert halt und je nachdem, was in der Stadt los ist, muss ich eben dann auch da sein. Mhm. Am Wochenende, an Feiertagen, die bekomme ich natürlich wieder. Ich habe auch nur eine 5-Tage-Woche.
Ja.
Deswegen habe ich dann auch, nachdem ich lange durchgearbeitet habe, immer mal ein paar Tage frei. Ich habe normalerweise einen recht langen Arbeitstag und als dann dieser Shutdown, Lockdown, keine Ahnung, wie das heißt, kam, War natürlich erstmal so gar nichts. Die Stadt war total leer. Hm. Ich habe erstmal diese Leere fotografiert, bin rumgefahren mit dem Fahrrad, weil das ging ja nicht mehr um Zeit. Habe ich dann alles mit dem Fahrrad gemacht und habe im Grunde, ich muss auch zugeben, ich habe nicht immer meine Kamera mitgehabt. Ich habe auch schon mal Fotos mit dem Handy gemacht.
Ja, ja klar.
Klar. Das geht ja mittlerweile auch ganz gut, wobei ja, das natürlich meiner Fotografen-Ehre widerspricht. Aber ich habe dann eben die Stadt in ihrer Leere und ihrer Tristesse fotografiert. Hm. Und dann kamen eben diese ganzen Themen. Man wusste überhaupt nicht, wie man damit umgehen sollte. Aber natürlich war die Zeitung voll mit diesem Thema und man brauchte auch immer Bilder dazu.
Genau.
Aber mein Tag änderte sich, weil ich hatte plötzlich keine Abendtermine mehr. Es gab keine Veranstaltung mehr, keine Kultur, keine Konzerte, kein Theater. Hm. Und deswegen war ich in der Regel auch um 5-6 Uhr mit meiner Arbeit fertig und konnte das konzentriert durchziehen.
Und konntest dann hier hinfahren. Ah, nee, hier ging ja auch nicht. Hier war ja auch
nichts. Hier war auch nichts. Wir haben uns dann, wie gesagt, schon mal privat getroffen und haben mit Abstand agiert. Am Anfang wusste man ja gar nicht, wie man miteinander umgehen sollte.
Ja, stimmt.
Mittlerweile sind wir auch wieder ein kleines bisschen lockerer, aber halt natürlich noch den Abstand, der von uns verlangt wird.
Aber du findest das jetzt auch wahrscheinlich viel schöner, dass wieder Leben da ist, dass das Leben wieder um einen rum ist und dass du wieder Leben fotografieren kannst.
Total, ne? Das zieht ja jetzt erst wieder richtig an.
Ja, genau.
In den letzten 2 Wochen merke ich so, dass viele Themen wieder dazukommen. Ich habe wieder täglich meine 10 bis 12 Termine, wo die Leute eben auch, wo wir die Leute besuchen, zu Hause, in ihren Funktionen, am Arbeitsplatz, was weiß ich. Natürlich ziehst du dann immer eine Maske an, wenn du irgendwo reingehst, klar, aber eigentlich hast du wieder die Begegnungen wie vorher, die vorher wie eingefroren waren. Und das war schon komisch. Also das war auch für mich extrem schwierig. Aber ich habe dann morgens erstmal im Bademantel an meinem Rechner gesessen und habe den Tag ein bisschen später begonnen.
Dann denke ich jetzt direkt an Rolf Eden, aber der hat, glaube ich, auch morgens frühs Trinken angefangen. Und ich glaube, das hast du dann
nicht. Nee, das mache ich, wenn überhaupt, dann abends. Ja, und ich habe so einen anthrazitfarbenen Bademantel, der ist weder sexy noch kommt mir Rolf Eden dabei in den Kopf. Der ist nur pragmatisch.
Ich weiß gar nicht, lebt der überhaupt? Rolf Eden ist tot, ne?
Oder? Ich habe gar keine Ahnung.
Aber er ist tot, also der personifizierte Playboy.
Ich weiß es nicht.
Naja.
Kenne ich auch nicht wirklich.
Hätte der Aaron jetzt beispielsweise, wenn der gesagt hätte, immer, ich werd Fotograf, was hättest du da gesagt?
Ah, da hätte ich natürlich gesagt, lass es besser, weil die Zukunft der Fotografie schwierig wird. Es gibt natürlich Cracks, richtig gute Fotografen. Mhm. Auch in Solingen gibt es einige gute, wirklich gute Fotografen, die so Industriefotografie machen, die gute Sachen machen, wo eine Menge an Technik notwendig ist, eine Menge an Know-how notwendig ist. So bin ich eher nicht. Mhm. Ich mache eher so, ich würde es jetzt mal Fast-Food-Fotografie nennen. Hm. Also ich versuche mit möglichst wenig Mitteln ein gutes Resultat zu erzielen. Und das wird aber schwieriger in der Zukunft. Also eigentlich komme ich ja auch noch aus dieser Zeit, wo man Filme entwickelt hat, im Labor gestanden hat. Und dadurch hat man so ein Expertenwissen gehabt, was eben viele Leute nicht betrieben haben und nicht konnten. Genau. Heute kann jeder mit seinem Handy einigermaßen anständige Bilder machen. Selbst du, habe ich schon gesehen.
Du likest ja sogar manchmal meine Bilder auf Facebook.
Ja, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, kommt da was Gutes bei raus.
Ja, was ich ja manchmal dann, tatsächlich so, dann fühle ich mich immer ganz besonders geehrt, wenn der Christian Bayer meine Fotos liked, weil ich glaube nicht, dass du so blind und wahllos jeden Rotz, der da veröffentlicht wird.
Nein, das muss schon schön sein. Danke. Also das sollte schon nett aussehen, sonst mache ich das
genau
nicht.
So.
Und ich komme aber gern zu der Frage zurück, ob ich dem Aaron das nochmal, ob ich das dem Aaron empfehlen würde. Nee, würde ich nicht. Weil eben diese Fotografie, wie ich sie betreibe, doch eher ausstirbt, weil viele Menschen mittlerweile gut fotografieren können. Hm. Ich kann auch beobachten in diesen sozialen Medien, dass die Leute, wirklich viele Leute auch sehr kreativ sind und eine gute Ideen haben und es gut umsetzen. Und die neue Technik ermöglicht uns eben heute auch, immer eine direkte Qualitätskontrolle zu haben auf ihrem Display, und dadurch ist das kein Wunderwerk mehr, und deswegen ist mein Beruf absolut aussterbend. Ich definiere mich auch gar nicht so unbedingt so sehr durch die Fotografie, sondern ich bin für meine Zeitung auch ein Satellit außen. Also ein Mensch, der rumrennt, den die Leute ansprechen können, wenn die sich beschweren, beklagen wollen, dann machen die das bei mir. Wenn die was Gutes loswerden wollen, machen die das auch bei mir.
Weil sie wissen, du bist der vom Tage bleibt.
Richtig. Und, und ich hoffe, das bleibt so, weil das gefällt mir auch.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich. Ja, das ist ja, dann sind wir ja jetzt im Jetzt angekommen. Also hier wieder So, die, dann endet das ja jetzt hier. Also es endet nicht hier im Weinkeller. Das wär tragisch auf die eine oder andere Weise. Aber wir sind jetzt hier und machen dann direkt mal jetzt weiter nahtlos mit dem nächsten Part.
Flashback.
Und Flashback heißt eben, dass wir jetzt unseren Gast heute, also den Christian Bayer, fragen wollen, wenn du die Gelegenheit hättest, in deinem Leben an einen ganz bestimmten Punkt nochmal zurückzureisen. Aber ich muss dazu sagen, nicht um etwas zu verändern, sondern einfach nur, um es vielleicht nochmal intensiv wahrzunehmen, wie so ein Zuschauer, also wie im Kino. Du könntest jetzt eine ganz bestimmte Situation nochmal wahrnehmen, zurückreisen. Welche Situation wäre das und warum wäre sie das?
Also das ist nicht so ganz einfach, aber wenn ich in meinem Leben zurückdenke und an einen Punkt kommen soll, der mir besonders imponiert hat, besonders gefallen hat, der für mich besonders wichtig war in meinem Leben, dann komme ich zu einem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich zu dieser Reise nach Tansania. Wie gesagt, war mein Onkel Vermessungsingenieur in Tansania, nicht nur da, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern, in Nigeria, in Amerika, in der Türkei, in Australien. Aber in Tansania haben wir ihn eben besucht. Wir waren 4 Wochen da und ich war so ungefähr 8 Jahre alt. Und das war eine unglaubliche Begegnung mit diesem Land, als 8-Jähriger in nach Afrika zu fliegen. Und wir haben da mit ihm in seinem Camp gelebt, 2 Wochen lang. Und er hat mit uns Ausflüge gemacht in Dar es Salaam und in viele, viele Orte, und die uns unglaublich gefallen haben. Aber wir sind dann auch von da aus mit so einem kleinen Flieger, wo 6 Leute reinpassten, so eine Cessna, sind wir zum Rufiji River geflogen. Das ist also ein Fluss, der da mitten durch den Dschungel geht. Und haben da in einem Zeltlager geschlafen, 1 Woche lang. Das war natürlich auch damals schon ein touristisches Zeltlager. Mhm. Das hatte ein ehemaliger Ostdeutscher, Karl Jehn hieß der, der hatte das Ding irgendwie aufgebaut. Da waren vielleicht so 10 Stoffzelte im Busch und ein großes Zelt in der Mitte, wo man essen und trinken konnte. Da stand ein Kühlschrank, da konnte man sich selber bedienen und eine Strichliste machen, wenn man sich eine Cola genommen hatte. Und wir landeten mit dieser Cessna, landeten wir auf so einer Piste, auf so einer staubigen Piste. Und dann kam der 12-jährige Sohn, der ein Kissen unter seinem Hintern hatte, im Land Rover angefahren und holte uns ab. Und wir stiegen also in das.
Der hat das Ding auch gesteuert?
Ganz alleine, ja. War kein anderer dabei.
Ach so.
12 Jahre war der Junge, und der konnte den Land Rover fahren, obwohl der sicherlich nicht synchronisiert war. Okay. Also mit Zwischengas gefahren werden musste.
Oh Gott.
Und der holte uns an dieser staubigen Piste ab, und wir fuhren dann in dieses Camp und lebten da 1 Woche. Ich durfte mit einem der Söhne im Zelt schlafen. Meine Eltern hatten ihr eigenes Zelt. Und da wimmelte es nur so von Tieren. Also nachts Hyänen und Nilpferde, die direkt vom Fluss aus hochkamen. Elefanten, die in dieses große Zelt geschissen hatten mitten in der Nacht. Eines Nachts kam mein Vater vom Klo nicht zurück, weil irgendwelche Hyänen davor saßen und ihn von diesem Plumpsklo nicht zurückließen. Und ich hatte immer nur den Reißverschluss aufgemacht und mich so erleichtert. Ja, ich traute mich natürlich nicht, da rauszugehen nachts. Und wir haben da Sachen erlebt. Also dann wurden wir mit einem Jeep ganz weit rausgefahren, 10 Kilometer, und sind dann einfach zu Fuß mit einem Guide wieder zurückgelaufen. Der hatte eine Flinte dabei und die Patronen in der Hosentasche. Und da lag dann eine Löwenherde und Büffel, die auf einen zugerannt kamen und was weiß ich. Also irre. Und wenn ich nochmal an einen Punkt zurückkommen möchte, um das nochmal intensiver zu erleben mit dem Wissen von heute, mit dem Kopf von heute, mit der Auffassungsgabe von heute und mit meiner Familie, also sprich mit meinen 3 Kindern. Ich habe 3 Kinder, die sind 28, 20 und 13. Und mit diesen 3 Kindern und meiner Frau würde ich das gerne nochmal erleben.
Um denen das zu zeigen.
Mhm. Um denen das zu zeigen und um das mit denen zu erleben. Ich meine, da wird es jetzt wahrscheinlich ganz anders aussehen, ja. Aber, dieses Basic, diese Sache in meinem Leben, die mich tief beeindruckt hat, die würde ich gerne mit meinen Kindern in allen Farben und mit allen Gerüchen nochmal erleben.
Und ich habe so das Gefühl, dass das bei dir absolut noch da ist, ne?
Total.
Also das ist, weil du schilderst das so, ich war gerade mit dabei.
Ja, tatsächlich. Also wir haben natürlich das alles, hat mein Vater damals in Super 8 gefilmt,
ja.
Und wir haben, glaube ich, 3 Stunden Tansania auf Super 8. Irgendwann habe ich das mal...
Ton schon?
Oder? Ja, war auch schon Ton dabei, aber viel Ton war da nicht. Aber wenn du dann so irgendwie, du sitzt auf der Motorhaube deines Autos und irgendwie 10 Meter vor deinem Auto kreuzt eine Löwenherde die Straße.
Geil.
Und das ist einfach unglaublich. Oder natürlich gerissene Gnus, die dann in der Sonne liegen und darben und Geier, Riesenhaufen von Geiern auf diesen Tieren. Oder heiße Quellen, in denen du sitzen kannst und wo dann irgendwelche Afrikaner dir einen Hirsebrei gemacht haben zum Mittagessen. Das war einfach, das war die tollste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe.
Mit 8.
Mit 8. Und ich kann mich erinnern an die meisten Details, als wenn es gestern gewesen wäre. So sehr hat sich das in mein Hirn eingebrannt.
Toll. Da bin ich echt total beeindruckt.
Ja.
Ganz, ganz garantiert. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese Eindrücke erstmal. Das beschäftigt mich jetzt auch tatsächlich, weil das ist wirklich so geschildert worden, dass ich das jetzt auch tatsächlich mit dem, mit dem Jungen, der
das wäre wie Out of Africa.
Ja.
Also das ist echt, weißt du, wir haben da zum Beispiel geangelt und dann haben wir solche Fische da, Catfish, 1,50 Meter lange Fische rausgezogen. Wir haben irgendeinen Franzose, der war da in diesem Camp als Gast, der hatte eine Abschussgenehmigung für einen Impala. Und will ich jetzt nicht erzählt. Aber dann war ich natürlich, der war völlig in Ordnung, Impalas jagen. Und dann wurde der mit dem Jeep so lange hinterher gefahren, bis das Tier so müde war, dass der da auch getroffen hat. Ja. Klar, und also, dann wurde das aber mitgenommen. Und
also wenn du mit deiner Familie dahin gehst, in der Zeit nochmal zurück, ich bin dabei, ich komme mit.
Ja.
Gerne.
Ich werde es nicht machen, klar, weil ich kann es mir jetzt nicht mehr leisten.
Ja.
Und das wäre auch jetzt ein anderes Afrika.
Ja, klar.
Aber...
Klar. Guck mal, jetzt kommt gerade...
Wir haben gerade eine Pause, du kannst ruhig kommen.
Nee, die Pause ist ja eigentlich noch gar nicht, da ist aber auch gar nicht schlimm. Jetzt müssen wir kurz nur erwähnen, dass der Aaron bei ja gerade hier in den Weinkeller runterkommt. Der sieht aber gar nicht so aus, als wenn der gearbeitet hätte. Irgendwie sieht das mehr so aus, als wenn der jetzt gerade nur im Weingarten saß.
Nee, der ist nur braun gebrannt, weil der dem Heiko... Okay. Dem Besitzer des Weinkellers viel hilft im Moment. Der
gerade auch reinkommt. Herzlich willkommen. Und jetzt ist aber, glaube ich, Zeit für eine kleine Pause. So.
Hört, hört.
Ja, so, und dann sind wir jetzt schon bei unserem vorletzten Block, nenne ich den ganz einfach mal. Der hört, wie ihr gerade gehört habt, hört, hört. Und das ist einfach nur. Dieses Thema, wenn unser Gast, in dem Fall, ich wiederhole es gern nochmal, Christian Beyer vom Solinger Tageblatt, sich einen Anlass für eine Rede aussuchen könnte, egal welche das ist, keine Ahnung, 55. Geburtstag vom Aaron, Firmenjubiläum des Kollegen, jemand ist verstorben, es gibt so viele Anlässe, welcher Anlass wäre das und wie würdest du so eine Rede beginnen? Sagen wir mal die ersten 1 bis 2 Minuten, wie wären die da? So, und jetzt Feuer frei.
Also mit dieser Fragestellung komme ich nicht so wirklich zurecht, weil ich halte total ungern Reden. Ich bin im Moment...
Du redest aber gut.
Ja, aber im Moment bin ich Vorsitzender eines Herrenclubs und muss...
Eines Herrenclubs?
Eines Herrenclubs vom Lions Club hier in Solingen.
Ah, okay.
Und muss oder darf alle 2 Wochen die Mitglieder begrüßen, Reden halten, Gäste willkommen heißen und so weiter. Und das liegt mir eigentlich gar nicht. Das macht mir nicht wirklich Freude. Ich mache das, aber ich kann das nicht gut. Und ich lese auch ab, ich muss mir Texte vorschreiben und ich kann das nicht so aus der Lameng. Deswegen wüsste ich jetzt diese Frage auch nicht wirklich zu beantworten. Ich habe allerdings letztes Jahr zu meinem 50. Geburtstag sind wir in Holland gewesen. Wir sind viel und gerne in Holland, meine Familie und ich. Und wir haben unsere besten und engsten Freunde zu meinem Geburtstag, zu meinem 50. eben eingeladen in so kleine Holzhütten, die wir gemietet haben am Meer.
Ich kann mich erinnern, ja.
Du warst leider nicht dabei.
Genau.
Nein, das war ein sehr elitärer kleiner Kreis. Es muss ja bezahlbar sein. Und wir haben dann abends, nachts in meinen Geburtstag reingefeiert und haben uns dann eine von diesen Holzhütten ausgesucht und waren dann mit 15 Leuten oder 20 Leuten ungefähr in dieser kleinen Holzhütte. Und ich habe kurz vorher leider eine Krebserkrankung hinter mich gebracht und war eigentlich ganz dankbar, dass ich diesen 50. Geburtstag so in dieser Form erleben durfte und habe dann eben um Mitternacht, war ich auch einigermaßen angetrunken, habe ich dann eine kleine Rede gehalten, die ich vorbereitet hatte und habe hab da was verlesen, was eben im Grunde mein Leben anging, meine Dankbarkeit, meine Situation mit meinen Kindern. Und eigentlich ist das in einer großen Flennerei ausgeartet. Ich habe, meine älteste Tochter hatte mich im Arm und wir konnten beide kaum an uns halten. Und diese Rede ist nicht zu Ende gebracht worden, weil ich mich einfach nicht mehr beherrschen konnte und so bewegt war. Und deswegen sind Reden nicht so wirklich meine Sache.
Okay. Also, aber würdest du dich dann drumherum drücken, wenn dich einer darum bittet?
Ich würde mich niemals drumherum drücken. Ich habe auch zur Konfirmation meines Sohnes eine Rede gehalten und so weiter. Wenn meine Kinder irgendwann mal heiraten sollten, werde ich auch Reden halten. Selbstverständlich, okay. Das gehört sich so. Ja, okay. Aber ich bin nicht der begnadete Redner.
Und du drängst dich auch nicht irgendwo rein?
Nein. Wenn das jemand anders für mich macht, bin ich dankbar.
Okay, dann bist du dankbar. Ja. Alles klar. Okay. Ja, dann haben wir das also auch erledigt. Vielen lieben Dank.
Drei Fragen.
So, und damit sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommen nur noch drei Fragen, die in der Regel, ich erkläre das mal eben kurz. Also wenn du so lieb bist, stellst gleich drei Fragen an den nächsten Gast, den ich habe, obwohl ich werde dir nicht sagen, wer es ist.
Okay.
Also du sagst einfach nur, was du vom nebulösen Mr. X wissen willst. Drei Fragen, die sprichst dann da rein und ich werde die dann weiterleiten. Und so musst du leider mit mir vorlieb nehmen. Ich werde dir jetzt drei Fragen stellen. Mein Vorteil ist, ich kenne dich. Und witzigerweise hast du mir gerade eben schon eine Antwort vorausgegriffen, aber ich kann mir also auf die Schnelle keine andere, bessere Frage einfallen lassen, sodass ich jetzt zuerst mal die Frage stelle, wann hast du zuletzt geweint? So, das war... War das zu dem 50. oder gab es danach?
Nee, ich weine ganz oft. Also ich habe das letzte Mal,
Heulsuse.
Ja, genau. Ich weine auch bei Bambi, bei ist Walt Disney's wahr? Bambi. Doch, ich habe vor 3 Tagen einen Film im Fernsehen gesehen, der hieß Systemsprenger.
Ja.
Da ging es um ein verhaltensauffälliges Mädchen. Da habe ich bitterböse geweint. Oh. Meine Frau und meine Tochter gucken mich dann immer an und schmunzeln so ein bisschen, aber ich sitze da, mir läuft das Wasser einfach die Augen entlang und ich kann nicht an mich halten. Also bei mir reicht schon ein Fernsehfilm, der ein bisschen emotional ist und ich fange an zu heulen.
Also im Sinne tatsächlich wie ein
tief,
Schlosshund.
Tief beeindruckt und tief getroffen und
Das imponiert mir tatsächlich, weil das immer, man sagt ja Männern immer nach, die können nicht oder die weinen nicht oder so. Das ist ja auch völlig peng, das ist ja auch scheißegal.
Ist mir ja völlig egal. Klar. Also wenn ich weinen will, dann weine ich auch. Und das kann mir aber auch bei einem bewegenden Lied in der Kirche passieren.
Okay.
Also wenn ich bei einem Gottesdienst beiwohne, beruflich oder privat, keine Ahnung, kann ich auch da weinen, weil mir danach ist.
Okay. Ja, okay. Super, danke. Ja, das ist sehr ehrlich. Wie komme ich jetzt da auf die nächste Frage? Dann ich stelle sie jetzt mal ganz einfach. Sag mir mal, das wirklich Verrückteste, was dir in deiner Fotografenlaufbahn so passiert ist, wo du wirklich gedacht hast, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, dass mir das so passiert.
Oh, das ist jetzt schwierig. Das, da ich unglaublich viele Ereignisse in meinem Job erlebt habe, weiß ich jetzt diese Frage so ad hoc echt nicht zu beantworten.
Oder irgendetwas.
Ich kann dir auf jeden Fall die verrückteste fotografische Sache schildern, die ich erlebt habe. Das war auch relativ früh in meiner Laufbahn. In Velbert, glaube ich, wurde ein Telekom-Turm eingeweiht. Und die haben uns Journalisten eingeladen zum Bungee-Jumpen. Und da bin ich mit meinem Kollegen Karl-Josef überall hingefahren und wir haben beide uns freiwillig bereit erklärt, da Bungee zu jumpen und eine Reportage darüber zu machen. Ich die Fotos, er den Text. Und damals habe ich mir noch eine Spiegelreflexkamera mit dickem Panzerband in die Hand geklebt, mit einem 36er Schwarz-Weiß-Film. Und ich stand dann oben auf 85 Meter Höhe und bin dann da runtergesprungen, nachdem ich gebeten wurde, doch endlich zu springen, weil andere wollen auch noch. Und in dem Moment habe ich einfach nur totale Angst gehabt, habe aber den Finger auf dem Auslöser gehabt und mich eben bei diesem Sprung fotografiert mit einem extremen Weitwinkel. Und da sind schon extrem schrille und schräge Fotos entstanden.
Okay.
Das war so eine verrückte Aktion, die ich erlebt habe in meinem Job.
Okay. Gut, und dann abschließend, das ist tatsächlich jetzt eine Frage, die ich von einem meiner Mitarbeiter stellen soll. Den kennst du auch, der Antonino Gianola.
Ja.
Der hat gesagt, oder der hat zu mir gesagt, frag ihn mal, ob du schon irgendein, jetzt ist diese Frage vielleicht, ob du ein Projekt schon begleitet hast für Jugendliche. Das würde ihn interessieren. Ob du irgendetwas schon für Jugendliche fotografisch begleitet hast oder in irgendeiner Art und Weise, vielleicht jetzt, wo du es gerade gesagt hast, über den Lions Club
vielleicht. Also ich fotografiere natürlich ständig Projekte mit Jugendlichen, die aber andere Leute erstellen. Also ich begleite Projekte von Organisationen, die in Solingen mit Jugendlichen arbeiten. Insbesondere fällt mir da ein, die Jugendhilfewerkstatt zum Beispiel an der Bruckner Straße, die viele Jahre lang der Heinz Siering geleitet hat. Ein ganz toller Mensch, den ich immer wieder gerne besucht habe, in seinem Büro, in dieser Jugendhilfeeinrichtung. Und da habe ich viel erlebt. Ich habe viel für den auch fotografiert, um für ihn was zu bringen auf ehrenamtlicher Basis. Und habe da viel mit Jugendlichen erlebt und gesehen. Und aber das war jetzt kein Projekt, was ich persönlich mitbetreut habe.
Okay.
Ich erlebe täglich in meinem Job Projekte mit Jugendlichen, die andere Leute durchziehen und wo ich eine große Achtung in der Regel vorhab, weil das einfach eine große Aufgabe ist, Jugendliche auf den richtigen Weg zu bringen oder auf ihrem Weg zu begleiten. Das ist schon cool, was auch in dieser Stadt, in unserer Stadt hier, an sozialer Arbeit mit Jugendlichen passiert.
Danke.
Gerne.
Das war toll. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt kommt abschließend noch, und dann klinke ich mich auch aus, jetzt musst du natürlich 3 Fragen an wen auch immer stellen, von dem du nicht weißt, und du weißt es wirklich nicht.
Nö.
Ich habe dir nicht erzählt, wenn wir mich nächste Woche zusammensitze. Leider nicht hier im Weinkeller. Das ist schon schade. Mir gefällt es ja wirklich richtig gut. Sondern an einem anderen Ort. Aber jetzt stell du einfach mal 3 Fragen, die ich dann weiterleiten werde.
Okay, ich habe mir natürlich vorher Gedanken drüber gemacht, da wir vorher auch drüber gesprochen haben. Ich kann ja nicht blind jetzt einfach irgendwelche Fragen stellen, sondern die sollen ja auch Sinn machen.
Ja.
Und da ich nicht weiß, wer das ist, stelle ich jetzt einfach Fragen, die irgendwie auch aus mir rauskommen und die ich vielleicht auch beantworten würde. Und wichtig wäre mir zum Beispiel eben, gibt es ein Ereignis in deiner Kindheit, welches dich tief geprägt hat? Also das schließt sich an vieles, worüber wir heute gesprochen haben, aber das finde ich immer ganz wichtig, weil Kindheit ist ein wichtiges Thema und Kindheit kommt oft viel zu kurz, das eigene Verarbeiten der eigenen Kindheit.
Okay.
Das wäre Frage 1. Die zweite Frage: kommst du in deinem Leben ohne den Einsatz von Ellenbogen aus? Ich habe keine Achtung vor Menschen, die Ellenbogen einsetzen.
Da ich ja jetzt schon weiß, mit wem ich nächste Woche spreche, bin ich jetzt selber schon total gespannt auf die Antwort, weil ich sie mir selber nicht beantworten kann.
Okay.
Jetzt im Moment, ich bin total gespannt.
Ja.
Und ich werde dir das erzählen, beziehungsweise vielleicht, wenn du Lust hast, hörst du sie es einfach
an. Also ich hoffe, auch dieser Mensch, den du da interviewst, kommt ohne den Einsatz von Ellenbogen aus.
Ja, wir werden sehen.
Denn das widerspricht meiner persönlichen Einstellung.
Wir werden sehen.
Ja. Ich habe dann aber auch noch eine dritte Frage, die ist jetzt weniger kompliziert, aber gehört dazu. Was ist dein persönliches Erfolgsrezept, dein Credo in deinem Leben?
Okay.
Frage 3.
Ja, da kann ich mir schon die Antwort denken, aber das ist total spannend. Ja, super lieben Dank für diese, jetzt ich guck mal offen, für diese 75 Minuten, die wir hier zusammengesessen haben, mit allem drum und dran, hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast es mir auch recht leicht gemacht, diese erste, ist ja die erste Folge, aufzunehmen. War echt total
schön. Ja, ich fand es auch wunderbar. Die Flasche Wein, die uns der Heiko hier kredenzt hat, die ist jetzt auch leer. Das Wasser allerdings auch. Also wir haben Wasser und Wein getrunken. Du weniger Wein und
ja, ich wollte gerade sagen. Ne?
Aber ich bin ja mit dem Fahrrad da, genau. und kann ein Glas Auto mehr vertragen als du.
Das stimmt wohl. Und so sagen wir mal, bis Rudi Carell hat immer gesagt, bis zum nächsten Mal.
Genau.
Mach's gut. Bis dann.
Du ciao, auch.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.